Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround Management mit Rüdiger Tibbe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Turned Around ist wieder da und ich freue mich, dass auch Sie heute wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute geht es um Interim Manager. Eine Krise wie jetzt schreit eigentlich nach spezialisierten Krisenmanagern, die performen. Dennoch schwächelt seit einigen Quartalen die Nachfrage nach Interim-Managern. Das, aber auch die zunehmende Komplexität der Projekte, hat dazu geführt, dass sich das Angebot am Markt ausdifferenziert hat. Interimer ist längst nicht mehr gleich Interimer. Aber welche Spielarten des Interim-Managements setzen sich gerade durch? Welche Neuerungen braucht der Markt wirklich? Und an welchen Stellen werden Interimer in diesem Jahr den größten Impact erzeugen? Das sind die Leitfragen unseres heutigen Podcasts und die möchte ich mit zwei sehr erfahrenen Insidern am Markt für Interim-Management diskutieren. Rüdiger Tibbe und Paul Taaf, hallo ihr zwei.
Ja, guten Morgen zusammen.
Hi Michael, grüße dich.
Rüdiger kennen Sie alle als meinen Co-Host und als Kopf der Excellence Taskforce. Paul war viele Jahre CFO in regionalen Units großer US-Konzerne wie Dell und Nike und CFO bei mehreren Private Equity Investments. Seit über 10 Jahren ist er jetzt als Headhunter tätig, speziell für Posten in der Finanzabteilung. Und über seine Boutique Finance People Solutions macht er nicht nur Festbesetzungen, sondern bringt oft auch Interimer dorthin, wo es brennt. Paul, du kannst erstmal eine ganz wichtige Frage beantworten, weil du sowohl Interimer besetzt als auch permanente Posten und mit Interim to Perm sogar eine Mischung von beidem anbietest. Wie ist denn im Moment vom Markt die Nachfrage nach Interim-Managern im Vergleich zu festen Besetzungen? Geht der Trend im Moment eher zu Interimern oder eher zu Festbesetzungen?
Boah, ich weiß nur, dass die Nachfrage bei uns ziemlich hoch ist. Es geht momentan viel um CROs, die Firmen, ja, kann man glaube ich sagen, retten müssen, die Sanierungsgutachtenmaßnahmen umsetzen, beziehungsweise in Sanierungsgutachten begleiten. Ja, da drückt der Schuh, das ist 5 vor 12. Das sind die Aufträge, die mir am meisten Spaß machen, weil ich liebe diesen Druck. Aber weißt du, unser Kundenstamm ist nicht so repräsentativ, Michael, weil wir unheimlich viele PEs haben. Gott sei Dank, weil das geht an die allgemeine wirtschaftliche Lage, ist ein anderer Markt. Da muss man investieren, um die Rendite hinzubekommen. Sagen wir mal, im normalen Markt sind die Kunden sehr zurückhaltend, was Einstellungen angeht. Man muss auch sagen, an der Stelle, die Erwartungshaltung von CFOs ist, hey, don't increase your team, decrease your team. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten mit Automatisierung, Digitalisierung, AI und so weiter und so fort. Ich verstehe das auch vollkommen. Und ein CFO hat immer den Anspruch an sich selbst, als Vorreiter im Kostenmanagement zu sein, um seinen Peers im Management-Team natürlich zu zeigen, dass Finance nicht Leute einstellt, sondern Finance reduziert. Und die Leistung wird trotzdem besser. Durch die neuen Tools.
Rüdiger, die Nachfrage nach CEOs, die wirst du ja am eigenen Leib spüren. Zumindest ist es seit ein paar Monaten sehr schwer, dich zu erreichen als Podcast-Co-Host. Deswegen, glaube ich, können wir da schon einen Haken machen. Aber was ich interessant finde, du bist mit deinem Excellence-Team ja schon seit jeher im Mission-Critical-Bereich unterwegs, mit Fokus auf Restrukturierung, bei Dingen, die wirklich funktionieren müssen und wo die Hütte brennt. Wenn du in diesem Kontext mal reinschaust, die jüngere Vergangenheit gegen die längere Vergangenheit reflektierst, was für Aufgaben sind im Moment denn bei euren Kunden besonders kritisch? Was für Mission-Critical Anfragen erreichen euch vielleicht gerade mit Blick auf, da muss mal jemand für ein paar Wochen ran oder ein paar wenige Monate.
Bei uns ist ja, musst du auch wieder unterscheiden. Zum einen, es geht mal der Markt insgesamt runter. Das heißt, die Nachfrage nach den allgemeinen Beratungsleistungen geht natürlich stark zurück. Das hören wir auch so von Kollegen aus größeren Beratungshäusern. Der Bereich Transformation, Turnaround Management, wo wir ja spezialisiert sind, zieht an. Das ist wohl das einzige Segment in der Beratung, der steigend ist im Moment. Stark steigend, sodass wir wirklich jetzt im 4. Jahr in Folge, also praktisch seit Corona, Umsatzzuwächse verzeichnen, die unglaublich sind eigentlich, ja, und wo die Unternehmen auf uns zukommen, aus verschiedenen Motivationen heraus. 80% sind wirklich kurz vor, ich würde es nicht sagen Insolvenz, aber vor einer extremen Schieflage, ja, und hangeln sich da irgendwie durch. Das Wasser läuft schon rein, man versucht, den Kurs zu halten und das Schlimmste zu vermeiden, erstmal alleine. Meistens ist es dann schon relativ spät, bis dann mal der Ruf kommt. Und dann geht's halt zuerst mal an die finanzwirtschaftliche Restrukturierung. Also das ist mal das Thema im Moment, was immer wieder gefragt wird, angefragt wird, wo die Hilfe benötigt wird, wird Paul sicherlich bestätigen. Da brennt es einfach unterm Dach. Und was jetzt eben hinzukommt durch die geopolitische Situation, da haben wir jetzt ganz aktuell einen Fall bekommen. Ging auch ganz schnell vom Entscheidungszyklus her, wo ein kanadisches Unternehmen, auch ein Automobilzulieferer, uns angesprochen hat und gesagt hat, wir müssen jetzt hier schnell was tun. Supply Chain in Verbindung mit den Tariffs, Zoll, ist unglaublich und da genügt auch nicht der normale Supply Chain Manager, sondern da brauchst du eigentlich jemanden mit technischem Background, der die Produkte kennt, der Produktionsverfahren und Methoden kennt, weil hier ist eben die Situation die, dass in Kanada der Arbeitsprozess beginnt, dann wird es in eine verlängerte Bergbahn nach Mexiko geschickt, dort weiter bearbeitet, dann kommt es zu einem Zwischenschritt in die Vereinigten Staaten und weiter dann wieder zurück nach Kanada, wo es dann komplett montiert und fertiggestellt und versandt wird. Diese Komplexität haben wir natürlich in Deutschland auch, sodass ich in der Zukunft kurzfristig sehe einmal das Thema Finanzen und das Thema Operations und hier insbesondere die Supply Chain. Und als drittes dann noch Kosten, Kosten, Kosten.
Paul, bei dem Thema Finanzen bist du ja sehr stark zu Hause, auch mit deinem CFO-Background. Die Interime, die du in Unternehmen schickst, du hast auch gerade gesagt, es geht oft um finanzielle Restrukturierung, wo die Hütte wirklich brennt. Sind das Spezialisten, die gefragt sind für Refinanzierung, für Bankengespräche, für Nachverhandlung von Lieferantenterms? Was sind da so im Moment die Winning Aspects für Kandidaten?
Ja, also die Lösung, das wird Rüdiger bestätigen, die Lösung ist nicht nur in einer Kapitalrestrukturierung, Schuldenkapital, sondern auch in einer operativen Restrukturierung. Der eine ohne das andere nutzt in der Regel nichts. Ja, die Besten, die wir haben, und das ist auch ein bisschen mein DNA, ist Leute, die durchaus eine Kapitalrestrukturierung hinbekommen können, also Debt-Equity-Swap und so weiter und so fort, aber gleichzeitig die operative Umstrukturierung. Was sich ja krass verändert hat, Rüdiger, da könnten wir gerne drüber reden, ist, dass die Anpassung von Geschäftsmodellen nicht mehr ausreicht. Ja, Anpassung ist zu wenig, sondern einen kompletten Umbau oder Abbau von einem Geschäftsmodell, Neuaufbau, gerade in der Automobilindustrie, weil du kannst nicht diese Margenreduzierung wegsparen. Da muss mehr dazu sein. Du musst ein anderes Geschäftsmodell aufbauen, musst Fabriken schließen, musst Kundenverträge, die negativ sind, neu verhandeln oder beenden. Ja, das ist echt radikal. Also es ist eine tolle Zeit für Restrukturierer, sich auszutoben. Rüdiger, das musste ja eine Menge Spaß machen zur Zeit. Das ist so krass, war es, glaube ich, seit den großen Depressionen in den 30er Jahren nicht. Ich habe ja 2008, 2009, da war ich auch CFO von einer Firma in der Baubranche. Die Umsätze sind von 8 auf 9 um 50% runter. Da haben wir den Schlüssel zurückgeben müssen. Es ging nicht anders. Ja, die Banken waren eigentlich relativ kooperativ. Aber die Herausforderung heute ist wirklich, diese Geschäftsmodelle neu zu erfinden.
Jetzt komme ich mit einer Zwischenfrage. Wenn wir so komplexe Restrukturierungsfelder haben, wie es Paul gerade erwähnt hat, wie Rüdiger, wie du es mit deinem kanadischen Beispiel erwähnt hast, ist das was, was eine Person, die Finanzrestrukturierung, operative Restrukturierung, strategische Restrukturierung in sich vereint, noch optimal abdecken kann? Oder ist das nicht schon ein Fall, wo man verschiedene Spezialisten reinschicken muss?
Für diese Komplexität brauchst du natürlich Projektteams und das ist ja gerade unser Ansatz schon immer gewesen und natürlich sagen die Kunden ja, die Kosten, 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 aber du kannst natürlich als One-Man-Show nicht das reparieren, was viele Top-Manager über die Jahre hinweg versäumt haben, ich will das nicht sagen, in Graben gesetzt haben, weil das ist oft der Fall. Da brauchst du ein Team, da musst du auch teilweise Manager rausnehmen, die nicht mitziehen. Das ist wirklich eine harte Restrukturierung. Wir haben ganz konkret den Fall, Paul hat es angesprochen, es ist ja nicht nur die Kostenseite und nicht nur die finanzwirtschaftliche Restrukturierung, es ist auch die Topline und in der Automobilzulieferindustrie vor allem die Topline, weil die OEMs sind Hauptverantwortliche für die Krise der Zulieferer. Das muss man mal ganz klar sagen. Das ist ein brutaler Druck, der da ausgeübt wurde und diese natürlich aufgrund der Managementschwäche akzeptiert haben. So, ja. Und das muss jetzt korrigiert werden und da musst du wirklich den Approach haben, take it or leave it. Ja, und da haben natürlich die angestellten Manager, das sind ja nur Angestellte, ja, die verwalten ja fremder Leute Geld und haben ein ganz anderes Verständnis von Verantwortung, als unser einer das hat. Ja, ich bin selber, komme aus einer Unternehmerfamilie, bin da ganz anders unterwegs und ich sage halt dem OEM, entweder du passt jetzt die Preise mit uns an oder wir lassen den Vertrag auslaufen. Und ganz einfach. Und ich habe einem Zulieferer sogar empfohlen, komplett aus der Zulieferei auszusteigen. Und die sind dem Rat gefolgt und sind heute absolut happy unterwegs. Geht natürlich nicht über Nacht, Und oft wird dann gesagt, ja, Herr Thiebe, Sie stellen uns die Bänder still. Das ist alles Bullshit. Wir sind nur sehr klar in der Kommunikation, sind sehr transparent in der Datenaufbereitung. Und wenn der OEM oder die OEMs das nicht verstehen, dann ist unsere harte Empfehlung, und wenn ich im Board bin, werde ich sogar exekutieren, dass wir aus der Nummer komplett rausgehen. Also in der Härte und Direktheit. Und es macht keinen Sinn mehr, jetzt irgendwie Diplomatie oder sonstige Geschichten. Du musst jetzt hier Hardball spielen. Und wenn die das nicht verstehen wollen oder eine andere Alternative haben, congratulations, go ahead.
Aber für solche Sachen braucht man richtig erfahrene, richtig starke Interim-Manager und CEOs.
Und das kannst du natürlich nur im Team machen, um auf die Frage zurückzukommen. Ja, und in dieser, ich stimme dir absolut überein, Paul, ich glaube, so eine Krise haben wir beide noch nicht erlebt, obwohl wir schon einige Länze auf dem Buckel haben. Also wir haben viele Krisen erlebt, aber das waren alles Krisen, die waren so punktuell. Mal im Finanzbereich, dann war es eine geopolitische, die Ölkrise damals. Klar, das hast du immer Kosten reduzieren müssen. Aber heute hast du ja eine geopolitische Herausforderung. Du hast eine transformative Herausforderung. Und das ist jetzt nicht, dass du sagst, ich mache jetzt mal ein bisschen Change Management oder so. Das ist ein Paradigm Shift. Das ist kein Kulturwechsel, wie es immer falsch gesagt wird. Das ist kein Kulturwandel, den wir vor uns haben. Das ist ein Paradigm Shift. Ja, und dieses nicht verstehen, soll man ein Buch aufschlagen und nachschauen, was das heißt. So etwas hat unsere Generation noch nicht erlebt. Und da musst du die Geschäftsmodelle grundsätzlich verändern. Wer dazu nicht bereit ist, der wird diese Zeit nicht überleben.
Ja, ich meine, wenn wir zurückblicken, damals die Lehman-Krise 7, 8, 9, ja, da war eine große Learning für die Automobilindustrie daraus, dass wir gegenüber die OEMs, gegenüber die Zulieferer etwas strategischer sein müssen und mit denen sehr eng zusammenarbeiten und sie auch zum Teil kapitalmäßig unterstützen, ja. Das war die Lehre. Aber ich glaube, heutzutage, Rüdiger, die sind so verzweifelt, die OEMs, dass das von ihrer Prioritätsliste verschwunden ist, ja. Und die gehen einfach mal brutal um. Man überlegt mal, Michael, ein VW, deren Geschäftsmodell ist ja super gefährdet. Die Umsätze in China brechen weg. Die Produktivität in Wolfsburg ist eine Katastrophe. Gott schütze die Leute, die ihren Jobs verlieren, ja. Das tut mir auch leid. Aber das geht nicht anders in dem Fall, ja.
Meine Prognose ist, dass VW 50% der Marken verliert. Entweder macht man es komplett platt oder die werden irgendwo anders angedockt. Ja, also dass sie dann ausgekauft werden oder sonst irgendwas. Maximal 50%. BMW und Mercedes werden in der Zukunft auch ganz anders ausschauen. Und meine These ist, und dafür werde ich hier in München immer, teilweise haben wir da wirklich harte Diskussionen. Gerade bei BMW denke ich, BMW wird in der Form, in der Gesellschafterstruktur in den nächsten 10 Jahren nicht mehr existieren.
Lasst mich vielleicht eure Emotionen ein bisschen runterkochen, bevor ihr Spotify aufplatzt durch unseren Podcast.
Warum?
Die eigentliche Frage unseres Podcasts heute ist ja, was bedeutet das für die Interimer? Wenn wir jetzt sagen, es ist ein Paradigm-Shift, multidimensionale Restrukturierung, wirklich alles in Frage stellen, was bedeutet das für die Transformationsanforderungen für Interim-Manager? Die müssen sich ja auch massiv weiterentwickeln. Ich kann mir vorstellen, Paul, die Leute, die du vor 5 Jahren platzieren konntest, mit deren vielleicht Spezial-Know-how oder ein paar CFO-Mandate im Hintergrund, das reicht vielleicht in so einer Situation nicht mehr. Wie müssen die sich weiterentwickeln, beziehungsweise wie entwickeln die sich weiter, um diesem immer härter werdenden Sturm standhalten zu können?
Ja gut, die erste Herausforderung, ich wünsche, ich hätte Rüdiger dabei in alle unsere Kunden-Board-Meetings. Es muss eine klare Ansage geben, dass dieser Paradigmenwechsel notwendig ist, ja. Bis du die Stakeholders da überzeugt hast. Die PEs denken, oh Gott, meine Glaubwürdigkeit gegenüber die Investment Committee und so weiter und so fort, das kann ich nicht machen. Das Management denkt, oh nee, dann werden sie mich rausnehmen und bla bla bla. Die Wahrheit zu akzeptieren ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, natürlich müssen die Interimer deutlich besser sein als, oder die sind, sagen wir mal so, die sind deutlich gefragter, was ihre Skillsets angeht, als vor dieser gesamten Krise seit Corona und jetzt auch mit Mr. Crazy in Amerika. Das ist eine ganz andere Welt, ja. Und die Interimer, nur die Besten packen das, ja. Das ist einfach so. Die Mannschaft abholen, auch gegenüber die Mannschaft ehrlich sein, dass Jobs gefährdet sind. Und ich bin froh, dass ich das selbst nicht mehr machen muss ich sagen an der Stelle. Obwohl es manchmal kribbelt bei mir. Hey Rüdiger, wir gehen nach Wolfsburg, du und ich.
Ja, genau, mach mal die Plätze frei, wir kommen.
Wie geht ihr denn mit der Besetzung oder Befriedigung von Kundenanfragen an? Ihr kriegt so eine Situation, ihr habt natürlich von außen nicht genau Transparenz, wie die Lage wirklich ist. Die wollen einen Interim-Manager. Ihr müsst den richtigen finden, beziehungsweise entscheiden, schicke ich ein großes Team rein, schicke ich ein kleines Team rein, schicke ich vielleicht eine Einzelperson rein. Wie kriegt ihr das hin, herauszufinden, was für eine Art Interim-Setup dort geeignet ist?
Darf ich nochmal ganz kurz zurück auf deine zuletzt gestellte Frage? Was für eine Art von Interim-Manager brauche ich denn in dieser schwierigen Situation? Das ist jetzt auch was, was sich direkt an uns, auch an mich wendet, wo ich mich extrem viel mit beschäftige. Im Regel ist es ja so, die Welt verändert sich. Das ist ja immer so kontinuierlich. Und dann gehst du als Krisenmanager rein. Ja, dann weißt du ganz genau, aufgrund der Erfahrungen, einfach mit Pattern Recognition, also Mustererkennung, weißt du, was du zu tun hast. So, wenn sich jetzt aber die Welt nicht nur schnell dreht, sondern auch gleichzeitig schnell verändert, was ja jetzt gerade der Fall ist, neue Geschäftsmodelle, Electrification und so weiter, dann kann das, was wir mit Mustererkennung machen, eine Gefahr sein, weil du ja gewisse Dinge gar nicht kennst, die hast du ja selber, obwohl du so lange im Geschäft bist, noch nie gesehen. Von daher ist es extrem wichtig, dass man auch sich da offen zeigt und jetzt nicht immer sagt, das haben wir schon immer gemacht. Also wir als CROs und Restrukturierer, wir selber unterliegen auch einem Paradigm Shift. Das heißt, wir müssen auch bereit sein, uns ständig zu verändern, uns anzupassen und auf die neuen Situationen mit unserem Skillset eben entsprechend zu reagieren. Und der große Unterschied zwischen einem angestellten Manager und einem Interim-Manager, der wirklich hochqualifiziert sein muss in diesen Fällen, ist eben, dass wir emotionsfrei sind. Wir kennen die Historie für Entscheidungsfindungen in dem Unternehmen nicht, interessiert auch gar nicht, wir schauen uns die Faktenlage an und können dann einfach, darauf bezieht sich emotionslos, auch entsprechend entscheiden. Da sind Manager oft befangen und das ist die große, sagen wir mal, Berechtigung für unsere Zunft, dass wir eben hier zum Ansatz kommen und dann gemeinsam mit dem Managementteam beim Kunden eben die Dinge tun, die getan werden müssen.
Zurück zu meiner Frage, wie stellt ihr fest, was das geeignete Setup ist mit unvollständigen Informationen, die ihr habt?
Da ist immer bei uns der klassische Ansatz. Wir sagen ja, die Restrukturierung ist ein Zusammenspiel aus strategischer Repositionierung, finanzwirtschaftlicher Sanierung und operativer Exzellenz. So. Da hast du diese drei Begriffe. Operativ heißt alles, die ganze Supply Chain, Einkauf, Entwicklung, Produktion. Du hast die finanzwirtschaftliche Seite, die wir schon besprochen haben, und eben die strategische Repositionierung. Und da brauchst du eben ein eingespieltes Team, was eben hier abgestimmt reingeht. Und wir schauen uns immer bei Projekten die Daten. Wir kriegen natürlich vorher schon Daten, weil wir haben ja den Auftrag vom Kunden schon vorher. Sagen dann, wir fangen zum Tag X an und sitzen dann 2 Wochen vorher, je nach Größe des Unternehmens, 1 bis 2 Wochen vorher schon zusammen und spielen die verschiedenen Dinge durch, schauen uns die Daten an, analysieren alles, sodass wir, wenn wir einsteigen, eigentlich schon wissen, was wir am ersten Tag tun wollen. Und wenn wir dann eben im Zusammenspiel feststellen, da ist jetzt jemand drin, der passt jetzt für dieses Projekt nicht so gut, dann tun wir den schon wieder raus und holen uns einen anderen dafür. Das brauchen wir jetzt. Weil für das Unternehmen ist halt wichtig, dass wir da die am besten geeigneten Leute einsetzen und nicht die gerade verfügbaren, so wie es in der Beratung häufig ist.
Ja, genau, auf der Bank. Rüdiger, eine Frage von meiner Seite. Wie siehst du das mit der Handhabung von Insolvenz heutzutage, Eigenverwaltung, Schutzverfahren und so weiter und so fort. Als sehr erfahrener und erfolgreicher Restrukturierer, siehst du das als eine absolute hilfreiche Werkzeug jetzt, um eine Restrukturierung hinzubekommen?
Wir sagen ja immer, also es ist unser Ansatz, zu versuchen, wir auch die Kunden zu überzeugen. Wir sagen immer, wir müssen schneller sein als die Banken. Wir müssen vor den Banken zum Einsatz kommen, weil sobald die Banken drin sind, habt ihr die Kontrolle verloren. So, und das Gleiche ist natürlich mit dem Werkzeug oder den Werkzeugen der Insolvenz. Wir versuchen immer darauf Einfluss zu nehmen, dass das Unternehmen, dass wir es vorinsolvenzlich restrukturieren. Weil sobald du in der Insolvenz bist, ist es halt extrem schwierig und in dem Bereich sind wir auch nicht tätig. Seit 2001 machen wir das mit Excellence. Noch kein Unternehmen, was wir betreut haben, ist dann nach der Betreuung in die Insolvenz gegangen. Kein einziges.
Jetzt ist es ja oft so, wie habt ihr ja auch schon angesprochen, oft geht eine Restrukturierung direkt in eine strategische Transformation über. Es läuft vielleicht parallel, beziehungsweise man ist eine Transformation, dann muss man plötzlich wieder in die Restrukturierung, wenn wieder ein Schock kommt von außen, wie es jetzt gerade der Fall ist. Und es ist natürlich suboptimal für ein Unternehmen, wenn sich die Interim-Manager die Klinke in die Hand geben. Paul, du hast vor ein paar Jahren ein Modell entwickelt, das nennt sich Interim to Perm, wo versucht wird, Interim-Manager dauerhaft im Prinzip zu installieren, so ein praktisches Interim-Management als Probezeit und dann bleiben die für mehrere Jahre, was ja untypisch ist für diese Art von Managern. Erstens, was ist der Hintergedanke dieses Angebots und wie ist es denn vom Markt angenommen worden, beziehungsweise wie wird es im Moment gerade angenommen?
Ja, also es hat sich natürlich auch verändert heutzutage, dass Perm-Kandidaten nicht die Erfahrung haben im Restrukturierungsbereich, die du brauchst. Die werden da nicht vom Skillset her wie mit Interimer mithalten können. Also der Gedanke war damals, insbesondere für PI-Kunden, es gibt ja die berühmten langen Kündigungsfristen in Deutschland, ne? 6 Monate, ein Jahr oder die sind schon Geschäftsführungsverträge, dass du als PI nicht warten kannst. Das kannst du vergessen. Ja, du kannst nicht 6 Monate warten, bis du eine CFO-Position besetzt hast. So, Punkt 1. Punkt 2, PI, könnte man argumentieren, ist auch eine Art längerfristige Interim, nicht? Also es gibt ja die Investment Period von 5, 6, 7, abhängig vom Fonds. Und die Interimer lieben PI. Es ist falsch zu denken, dass die Interimer glücklich sind, wenn sie alle 3 Monate ein Projekt wechseln. Das wollen sie ja gar nicht. Ja, sondern die wollen einen vernünftigen Zeitraum haben, wo sie ihre Impact ihre Auswirkungen wirklich hinterlassen können. Also leave your impact, ja, oder show your impact. Und PE ist ideal dafür. Und noch dazu kommt PE, da gibt's dann häufig einen Exit-Bonus, auch wenn die Interimer spät reinkommen und die PEs verkaufen müssen, ja, dann gibt's einen Exit-Bonus. Das heißt, es passt alles für Interimer, ja, von aller Komponenten. Und das ist der Ansatz da, dass wir sagen, okay, ihr kriegt einen Interimer, der gerade in dieser Phase, wo das Wasser rau ist, seine Skillset einsetzen kann, um das Ding zu drehen, ja, und dann später auch die nächste Phase begleiten kann und will, weil die guten Interimer sind nicht nur operativ gut, die sind strategisch gut, die verstehen Geschäftsmodelle, darum geht's ja. Ich meine, der Rüdiger wird das unterzeichnen. Du musst die Geschäftsmodelle verstehen, du musst verstehen, was musst du ändern, damit du erfolgreich sein. Du musst ein P&L verstehen und sehen, wie ist das Verhältnis Umsatz, Margen und Kosten, ja. Ein guter Interimer muss diesen holistischen Blick haben. Die andere, es gibt zwei Aspekte zu Interim to Perm. Es gibt ja das, was ich gerade beschrieben habe oder versucht habe zu beschreiben. Das andere ist, wir nehmen einen Interimer rein für diese schwierige Phase. Die Lage wird stabilisiert und dann holen wir vom Markt einen Perm-Kandidat, der diese Interim-Skillset nicht braucht, der vielleicht strategischer ausgerichtet ist. Ja, das ist so die zwei Elemente von Interim to Perm. Und es kommt gut an, weil Time is of the essence. Ich glaube, das war Shakespeare. Und mein Gott, das ist heute noch relevanter als je zuvor.
Herr Rüdiger, ich habe mit Interesse gehört, dass auch ihr als Excellence euer Angebot ausdifferenziert habt. Früher gab es Excellence ja eigentlich nur als Team, als Taskforce, wie der Name schon sagt und wie ihr auch bekannt seid im Markt. Inzwischen kann man aber auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einzelne eurer besten Köpfe solo und für kurze Zeit buchen. Warum habt ihr das eingeführt?
Wie es halt so oft ist, das war der Zufall, der da reingespielt hat. Wir sind von einem Kunden, den wir lange Jahre betreut haben, angesprochen worden, ob es nicht möglich wäre, einen einzelnen Manager für eine gewisse Zeit nochmal anzuheuern für ein ganz spezielles Problem, weil eben auch die Befürchtung bestand, dass wenn wir jetzt rausgehen, dass in diesem Bereich es zu einem Einbruch kommt, dass die Mitarbeiter selber nicht mehr den Drive aufrechterhalten. Und dann hat man sich eben dafür entschieden, das eben so zu machen. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren das gerne mal aus. Aber wir sind nicht der klassische, sagen wir, Interim-Management-Provider. Das haben wir dann ziemlich klar gemacht. Bei uns läuft es halt so ab, dann, dass wenn ein einzelner Manager angefragt wird, dann kommt der trotzdem immer im Tandem. Der zweite ist zwar nicht da, aber es ist dann immer ein Partner von uns, der dann im Hintergrund sich mit dem Manager spiegelt, sodass er eben nicht alleine ist. Das ist oft so, also bei Paul ist es nicht so, das weiß ich, aber es gibt halt viele Provider, die lassen ihre Interim-Manager dann, ja, die sind dann draußen im Projekt und wissen im Detail gar nicht, was die jetzt konkret machen. Und können dann eben natürlich auch nicht entsprechend sich mit ihm abstimmen. Und wenn der mal Rat braucht, fachlich, sich dann eben entsprechend gegenseitig zu ergänzen. Und das ist eben ein wichtiger Standpunkt und wichtiges Kriterium bei uns, dass wir das eben auf dieser Basis machen. Und dann eben, wie das eingangs genannte Projekt, wo es also ausschließlich um Supply Chain geht, dass wir dann eben dort nur jetzt, also zumindest im ersten Schritt, nur eine Person haben, tatsächlich, die diese Supply Chain Challenge übernimmt. Einen anderen Fall, da war es eine Anfrage zur finanzwirtschaftlichen Restrukturierung. Da ging es insbesondere um Refinanzierungen, Bankenverhandlungen, alternative Kapitalgeber. Diese Dinge, da brauchst du natürlich auch ganz spezielles Know-how. Das deckt halt so der Standard-Average-Guy-CFO nicht ab. Ja, also gerade wenn es dann um Krisennähe geht, ja, wenn die Banken dann die Nase rümpfen und wo du dann wirklich extrem viel Erfahrung und Überzeugungskraft eben benötigst. Und darum würde ich sagen, ja, darum nennen wir es auch Excellence on Demand und nicht Interim Management, weil es eben wirklich für ganz spezielle Situationen gedacht ist.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch beide, alte Hasen, weil ihr von speziellen Situationen sprecht. Macht es Sinn, im Vorfeld von so einem Projekt, wenn ein Kunde sagt, ich brauche dies, das, jenes, das ganz genau zu definieren und dann sucht ihr die richtige Person oder das richtige Team raus und schickt es da rein und es funktioniert dann? Oder ist es nicht sinnvoller, manchmal erstmal einen Interimer schnell reinzuschicken, der sich vor Ort ein Bild macht und dann im Zweifel nachjustieren und noch ein, zwei, drei Leute rein dazu schicken, vielleicht wenn spezielle Expertise gebraucht wird oder wenn es einfach für eine Person nicht zu stemmen ist. Was ist da eure Erfahrung? Was ist der bessere Weg?
Also ich denke, der Rudi hat einen anderen Ansatz als wir an der Stelle, kann ich mir vorstellen, aber in unserem Business, we have one shot. One shot. Und das heißt, wir müssen vorher eine absolut ausführliche Briefing machen mit dem Kunden. Wo liegen die Probleme? Wie ist es mit den Banken? Ist ein Sanierungsgutachten gemacht worden? Steht einer an? Etc. etc. Und dann sind wir gefordert, Mr. Wright oder Mrs. Wright zu liefern. Weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das war Rüdiger, aber ich will ja nicht für Rüdiger antworten. Aber ich habe eine. Okay. Entschuldigung, aber das wirst du sicherlich ergänzen wollen.
Ja, also die zweite Variante, Michael, funktioniert nicht. Das kann man so nicht machen. Du musst wirklich im Vorfeld en Detail auch kostenfrei für den Kunden, weil da hast du ja noch keinen Vertrag, einfach analysieren, was wird genau benötigt. Weil wenn diese Person da reingehen, dann muss das sitzen. Du hast wirklich nur einen Schuss und das muss ein Blattschuss sein.
Übrigens, darf ich was zu Banken sagen, ja. Michael, mein Lieblingsmensch?
Gerne. Loblied für Banken kommt immer gut an in unserem Podcast.
Es ist vielleicht nicht ganz agendetreu, aber die Banker sind die einzigen Menschen, die meinen, Geld verdienen zu können, ohne Risiken einzugehen. Das ist ein Phänomen in Deutschland, das stelle ich immer wieder fest. Du versuchst, was von einer Bank in Deutschland zu bekommen, musst du dein Haus, deinen Garten, dein Auto, deine Frau, musst du alles absichern. Ja?
Die Frau habe ich noch nicht gehört, aber gut.
War vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber die Banken, ich weiß jetzt nicht, wie das mehr in Amerika ist, aber in Deutschland ist das extrem. Da musst du ja Bücher ausfüllen. Und es geht nicht mehr mal digital. Es gibt immer noch Riesenpakete, die du ausdrucken musst und so weiter und so fort. Also wenn ich überlege, wie stark der Mittelstand in Deutschland ist und wieder wird, das hoffe ich sehr. Ich finde das sehr vernünftig, was jetzt, auch wenn es ein bisschen unkonventionell ist, dass wir wirklich die Hefte in der Hand nehmen und Deutschland wieder richtig aufbauen. Da ist so viel Potenzial.
Ja, da ist wirklich viel Potenzial. Das stimmt.
Ich würde zum Schluss mit euch beiden ein kleines Spiel spielen. Und zwar, ich stelle jeweils die gleiche beziehungsweise stark verwandte Frage an euch beide und ihr antwortet ganz, ganz knapp. Gerne auch mit einem Wort. Los geht's. Ich beginne mit Rüdiger. Bei welcher missionskritischen Aufgabe werden Interimer 2025 besonders gefragt sein?
Finanzwirtschaftliche Restrukturierung.
Paul, was siehst du als Top-Aufgabenfeld für Interimer 25?
Ich glaube, die Kombination Finance und Operativ, beides zusammen.
Nächste Frage an Rüdiger. Ist 2025 bei Interim-Managern das Jahr der Teams oder das Jahr der Solisten?
Das Jahr der Teams.
Paul?
Ja, du brauchst natürlich den Leader, den musst du unbedingt haben, aber ja, er kann es nicht alleine. Er verbrennt sich, wenn er das alleine versucht.
Und die letzte Frage. Welche Spezialisierung eines Interimers könnt ihr beide im Moment am leichtesten vermarkten? Welches Können ist 2025 die heißeste Aktie am Markt für Interim-Manager? Rüdiger?
Supply Chain.
Paul?
Ja, ich wollte sagen restrukturieren, aber der Rüdiger hat natürlich recht. Supply Chain, unsere Interim-Manager sind eher finanzorientiert, aber Supply Chain ist so, so, so wichtig und komplex.
Ja.
Männer, ich danke euch für dieses intensive und teilweise auch launige Gespräch. Hat Spaß gemacht mit euch beiden.
Ja, ebenfalls.
Ebenfalls.
Und ich habe wieder einiges gelernt von euch beiden, wo ich völlig auf dem falschen Dampfer war. Und ja, vielleicht geht es dem einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer auch so, dass neue Aspekte reingekommen sind, was die Interimerarbeit angeht in diesem Jahr, vor allem in diesem extrem schwierigen Umfeld, das Rüdiger so schön als Paradigm-Shift bezeichnet hat. Und dem, glaube ich, kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne, das war's für heute bei Turnaround. Mehr haben wir leider nicht. Aber im nächsten Mal in 2 bis 3 Wochen wieder versprochen. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen. Paul, Rüdiger und ich wünschen Ihnen eine erfolgreiche Restwoche. Bleiben Sie uns gewogen. Turnaround aus. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.